Guten Abend erst einmal. Ich freue mich, hier zu sein. Ich erwarte von diesem Wochenende auch Gewaltiges. Und ich habe eben noch überlegt, Herr, wie kann ich die Liebe, die du für die Menschen hast, wie kann ich sie ihnen mitteilen? Wie kann ich ihnen sagen, wie natürlich du bist, wie normal du eigentlich bist, weil er hat uns ja geschaffen in seinem Ebenbilde. Und als ihr beide hier diesen Tanz vorgeführt habt, habe ich gedacht, und genau so ist unsere Beziehung mit Jesus. Genauso soll unsere Beziehung zu dem lebendigen Gott sein. Wir sollen genauso verliebt mit ihm über dieses Leben gehen, voller Freude, voller Schwerelosigkeit, voller Gewissheit, dass er da ist, dass er uns begehrt, dass er uns geschaffen hat, weil er uns begehrt, weil er uns liebt, weil er für uns eine solche Leidenschaft entwickelt hat. Und ich wünschte, ihr hättet alle den Text verstehen können. Erwache, mein Liebes. Erwache, die ich geschaffen habe, erwache, für mich, erwache und sei natürlich und tanze mit mir und freu dich und umgib mich und sei bei mir und ich gehe mit dir und ich will bei dir sein und ich will dich nie verlassen, ich werde dich nie loslassen, ich werde mit dir gehen und nicht nur, um dich mit dir zu spielen und zu tanzen und wir beide haben Freude miteinander, sondern um diese ganze Welt zu verändern durch die Liebe, die wir beide miteinander haben. Genauso ist die Liebe Gottes für uns. Und zwar für jeden Einzelnen. Da gibt es keine Ausnahme. Er hat nicht einen mehr lieb und den anderen weniger, weil der eine ein bisschen besser war und der andere vielleicht ein bisschen schlechter. Die Liebe Gottes ist unkonditionell. Er gibt sie uns ganz frei. Und heute Abend ist er hier. Wir beten ständig, Herr Jesus, komm und begegne uns. Er ist hier. Er hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, ist er mitten unter uns. Nicht nur, weil er es so gesagt hat, weil ich weiß, dass er hier ist. Und jeder, der ein bisschen sehen kann im Geist und ein bisschen verstehen kann, wie Gott arbeitet und wie er handelt, der weiß, dass er hier ist. Er ist hier. Und wir können mit ihm reden. Und wir können ihm jetzt begegnen, ganz persönlich, gerade dort, wo ihr seid. Und heute Abend wünscht er sich nichts sehnlicher, als dass ihr so nah an sein Herz herankommt, dass ihr so sehr die Leidenschaft, die er für euch empfindet, empfindet. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass ihr heute Abend verändert werdet in euren Gedanken, die noch vorher da waren, von ich bin nicht wert und es ist alles nichts Nütze und es hat sowieso nichts gebracht und ach, was soll die heute Abend mir schon erzählen können? Wieder nur eine Frau und was soll die schon sagen? Alle diese Gedanken mögen alle da gewesen sein. Das ist mir auch eigentlich egal, weil ich weiß, wem ich diene. Ich weiß, mit wem ich zusammengehe und ich weiß, wen ich kenne. Und das ist Jesus, mein Erlöser, mein Erretter. Er ist mein Herr, er ist mit mir, er geht mit mir. Und das, was wir gesungen haben, so brav, und ihr wart da ganz toll, wir werden herrschen mit ihm. Leute, wir haben Sachen gesungen heute Abend, die von höchster Brisanz sind. Wir sollen tatsächlich herrschen mit ihm. Denn er ist der Herrscher des Universums. Er ist der Herrscher von Deutschland. Er ist der Herr über allem, über unseren Familien, über unseren Ehen, über unseren Beziehungen, über unseren Arbeitsplätzen. Er ist der Herr und er will, dass wir mit ihm Herr sind, herrschen. Das ist sein Wunsch. Und nicht niedergedrückt, so nach dem Motto, hoffentlich schaffen wir es heute wieder, hoffentlich es klappt, hoffentlich hat der Boss nicht oder der Chef nicht allzu viel Ärger mit mir, sondern wir sollen gehen als seine Repräsentanten in ebenbürtiger Würde und Ehre wie Jesus selber. Aber von was rede ich, sagen die einen oder anderen jetzt gerade in ihrem Herzen? Warum gehe ich gleich so aufs Ganze? Weil ich denke, an diesem Wochenende wollen wir eine ganze Menge zusammen erleben. Eine ganze Menge von Schritten, die Gott euch führen wird in eine vollmächtige Berufung, in der ihr stehen sollt, in der Vollmacht, dass alles, was euch begegnet, schon besiegt ist, dass alle Umstände, in denen ihr im Augenblick steht, dass die sich verändern können sollen, weil das Gottes Wille ist. Dass euer Land sich verändert, in dem ihr gerade wohnt, an dem Ort, wo ihr hingesetzt seid, das ist der Ort, den Gott euch gegeben hat. Dass tatsächlich jede Fußsohle, wo eure Schuhe und eure Füße sich setzen, euers ist. Eine Bekannte von mir hat sich das um ihre Räder geschrieben. Überall, wo ich fahre, ist das Land meins. Dass ihr wirklich das begreift, in welcher Autorität, in welcher Vollmacht euer Leben eigentlich sein soll. Warum bin ich so schnell gegangen? Weil ich noch einen Schritt zurückgehen möchte mit euch. Ich möchte euch ganz kurz sagen, warum mancher das nicht so stark spürt. Und das gibt nur einen einzigen Grund und der Grund ist Sünde. Es gibt Dinge, die uns trennen von Gott. Und selbst wenn wir schon, weiß ich, wie lange Christen sind, Einige von euch sind es hier bestimmt schon über 20 oder 30 Jahre oder noch länger. Wie viele Jahre bist du gläubig jetzt? 50, 60 Jahre. Also wir haben hier wirkliche Männer und Frauen Gottes unter uns, die wirklich schon über viele Jahrzehnte mit ihm gewandelt sind. Und ein einziger Punkt trennt uns von Gottes passionierter Liebe. Ein einziger Punkt, und das ist unsere Sünde. Das ist das, was uns trennt von der Liebe Gottes. Das ist das, was uns immer wieder abhält, zu hören, was er sagt, zu lesen, was er uns sagen will, zu verstehen, dass er uns täglich führen will, zu hören, was er durch uns reden will. Das ist immer wieder, was uns blockiert, zu ihm zu kommen, überhaupt zu kommen und ihn in allen Dingen unseres Lebens zu bitten, zu fragen und zu suchen. Denn er sagt, komm zu mir, ich habe die Antworten all deiner Fragen. Komm zu mir, ich habe die Lösung all deiner Probleme. Komm zu mir, ich habe die Antwort für alles, was in eurer Gemeinde vor sich geht. Komm zu mir, denn ich bin der Einzige, der alles in seiner Hand hält, der jede Tür öffnen kann und der sie verschließen kann, der Herzen lenken kann wie Wasserbäche, der Menschen verändern kann, der deinen guten Ehemann, der noch nicht Jesus nachfolgt, ihn zu einem wunderbaren Mann Gottes machen kann. Jede einzelne Situation unseres Lebens soll sich dramatisch verändern, von heute an. Aber es gibt einen Grund, und das ist wirklich das, was uns immer wieder trennt. Und da steht, ihr habt mir einen schönen Vers gegeben, die Beate, in Römer 5, und ich möchte ihn euch lesen. Und dieser Vers, der drückt es so stark aus. In Römer 5, Vers 17. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Und Vers 18. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Durch die Sünde eines Menschen, Adam, Eva, wir wollen jetzt gar nicht streiten. Durch die Sünde des ersten Paares, wollen wir es mal ganz einfach machen, ist der Fluch über alle gekommen. Und Sünde kam auf diese Welt. Und es war Ungehorsam, ihr wisst es. Es war nicht die Frucht, die das Sündige war. Es war der Ungehorsam Gott gegenüber. Und jeder Ungehorsam Gott gegenüber ist Sünde. Wenn Gott zu dir gesprochen hat vor langer Zeit, dass du eine Sache in Ordnung bringen sollst und du hast sie bis heute nicht in Ordnung gebracht, dann ist das eine Sünde, die dich meilenweit von Gottes Nähe trennt. Und Gott auch von seiner Seite trennt dir gegenüber. Denn er ist immer bereit, uns zu helfen. Er ist immer bereit zu kommen. Er ist immer bereit zu reden. Er ist immer bereit zu vergeben. Aber er braucht deine Willigkeit, loszulassen, das, was zwischen dir und ihm steht. Und die Sünde kann etwas sein wie Bitterkeit. Die Sünde kann etwas sein wie Groll, Rebellion. Kann etwas sein wie immer wieder in Zwietracht leben. Immer wieder Streit anzetteln, immer wieder mit Menschen in Unfrieden stehen. Die Sünde kann etwas sein, dass ich etwas nicht tue, was ich schon lange tun sollte. Die Sünde kann etwas sein, dass ich das Wort nicht lese, dass ich nicht bete. Dass ich mir so viel Sorgen mache, dass ich darunter fast untergehe. Und dann sage ich einen Satz, den ich immer wieder auf meinen Kassetten sage, Sünde, Sorgen sind Sünde. Alle Sorgen sind Sünde. Und wisst ihr, das ist ein überaus angenehmes Leben ist, sorgenfrei zu leben. Das heißt nicht, dass ich keine Probleme habe. Aber jedes Problem, das ich habe, muss ich sofort der nächsten Minute bei ihm abladen. Weil er sagt, alle deine Sorgen gehören mir. Ich sorge für dich. Und er sorgt wesentlich besser für mich, als ich es könnte. Alle unsere Sorgen, auch die Hartz-IV-Sorgen. Ich nenne sie immer, Gott ist gut Sorgen. Weil Gott ist gut, er versorgt seine Kinder, keins seiner Kinder wird um Brot betteln. Alle unsere Sorgen, alles, was uns bedrückt, alles, was die Zukunft betrifft, alles, was die Nachrichten betrifft, alles sollen wir bei ihm abladen. Und gerade wir, die wir im Reich Gottes stehen, wir müssen das als erstes tun. Wir, die wir im Vorstand sind, vor der Gemeinde oder vor irgendeiner Leitung, Hauskreis oder wo immer ihr leitet, ihr habt das als allererstes zu lernen. Und es ist nicht schwer. Ihr müsst es euch nur angewöhnen. dass Sorgen Sünde ist und sofort Buße tun. Herr, ich mache mir wieder Sorgen. Vergib mir. Herr, ich mache mir Sorgen, was dieses Gespräch ergibt. Ich mache mir Sorgen, ob der Chef das so versteht. Ich mache mir Sorgen, ob meine Kinder das so können. Ich mache mir Sorgen, ob mein Mann das überhaupt akzeptiert. Ich mache mir Sorgen, 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 Sorgen. Und leider ist es so, wir Deutschen sind da Weltmeister drin. Es ist wirklich so. Ich möchte das gar nicht jetzt mal hochheben, aber es ist wirklich so. Wir haben wirklich eine Mentalität, dass wir es immer schaffen, selbst wenn alles gut geht, auch noch eine Sorge zu finden. Und da müsst ihr so aufpassen. Das ist so eine antigöttliche Haltung, weil Gott wirklich uns sorgenfrei haben will. Es ist Sünde. Es steht zwischen dir und ihm. Und du kommst zu keiner Lösung. Du kannst dir da alle Gebete der Welt holen. Du kannst dir jeden gesalbten Männer und Frauen Gottes holen, dass sie für dich beten. Dein Problem wird sich nicht verändern, bis du es loslässt und ihm übergibst. Dann verändert es sich dramatisch. Dramatisch. In dem Moment, wenn du es ihm übergibst, ändert es sich dramatisch. Was meine ich? Ihr wisst, dass die, die schon meine Kassetten gehört haben, dass ich sehr, sehr praktisch bin. Bei mir gibt es keine Theorie und auch keine Theologie, die ich irgendwo nur gelesen habe oder gehört habe. Alles, was ich euch sage, das habe ich ganz tüchtig ausprobiert, in alle Richtungen. Und es funktioniert ohne Fehler. Es ist wirklich so, du gibst es ein, wie es da steht, du glaubst, was das Wort sagt und dann bittest du Gott, dass er dir die Weisheit gibt, das richtig anzuwenden. Und dann hilft er dir, immer wieder besser zu justieren und zu sagen, okay, so soll man es machen, so soll man es machen. Er hilft. Wir hatten ganz wenig Geld am Anfang, wir sind Missionare. Ich gehe mal ganz kurz auf meine Geschichte ein. Ich bin seit 26 Jahren im vollzeitigen Dienst, zusammen mit meinem Mann. Wir sind 26 Jahre verheiratet. Wir haben 4 Kinder. 24, 20, 13 und 6. Wir haben 16 Jahre auf dem Missionsfeld gelebt in Afrika, die letzten 9 Jahre in Nigeria, Westafrika. Traumhaftes Leben. Also Missionsleben ist sowieso das Schönste, weil du bist immer im Dienst, ohne Ende. Und du erlebst Gott ohne Ende. Wir haben dann vor 10 Jahren durch Gottes Führung eine Gemeinde übernommen im Norden, also im Norden Deutschlands in Hamburg. Das ist die Gemeinde, die meine Großmutter schon gegründet hat durch eine Erweckung, wo wirklich also Tausende frei geworden sind von Dämonen und Krankheiten und Depressionen und was alles. Und diese Gemeinde haben wir übernommen. Es war ein ganz altes Schiff. Die Geschwister, die dort drin waren, die waren aus dieser Zeit der Erweckung. Das war gar nicht so einfach. Das haben wir dann ganz neu wieder in Führung bringen müssen und ganz neu wieder in das Fahrwasser bringen müssen, dass Gemeinde nicht dazu da ist, dass wir uns alle nur gegenseitig lieb haben, sondern dass wir die Welt lieb haben, die draußen ist, und dass wir uns um die Welt zu kümmern haben und nicht um die Gemeinde. Und das haben wir jetzt in den letzten 10 Jahren getan und seitdem sind wir auch sehr aktiv dort oben tätig. Und so haben wir also über ganz, ganz viele Erfahrungen mit Gott erlebt, dass Gott und sein Wort die Wahrheit ist. Und zwar nicht nur die Wahrheit, sondern das ist die Weltveränderungswahrheit. Es ist die Wahrheit, die alles verändern kann. Und Gott möchte euch heute Abend inspirieren und möchte euch heute Abend richtig eine, wie sagt man, so eine Spritze geben, dass die Energie des Heiligen Geistes so in euer Leben hineinströmt, weil nur durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir das tun können, was Gott jetzt vorhat für unser Land. Und dazu brauchen wir alle Mann. Dazu brauchen wir die Omas, dazu brauchen wir die Mamas, dazu brauchen wir die Väter, dazu brauchen wir alle. Wir brauchen die Jugend vor allen Dingen und wir müssen die Jugend unterstützen. Und hier sitzt eine ganze Menge ältere Geschwister heute Abend und ihr habt die Aufgabe, für die jungen Leute zu beten wie die Weltmeister. Da könnte euch gar keine Puste ausgehen. Da ist so viel zu beten, dass die junge Generation jetzt in die Berufung Gottes kommt, in die Vollmacht hineinkommt und dass sie wirklich Deutschland wieder in die richtige Richtung führen. Denn wir stehen auf dem abschneidenden Ast, das wisst ihr alle. Es ist nicht so einfach im Augenblick, wie es bei uns aussieht und es sieht viel, viel schlimmer aus, wenn man in die Familien hineinschaut und in die Häuser. So, und wir sind also als junge 21-Jährige ins Missionsfeld gegangen, damals so richtig wie im Bilderbuch. Wir haben nichts gehabt, keine Unterstützung, niemanden, der uns unterstützt. Wir wussten, Gott hatte uns gerufen. Wir haben einfach unsere ganzen, alles, was wir hatten, aufgelöst. Unser Sparkonto haben wir mitgenommen, 2000 Mark waren das damals. Ein altes Auto haben wir uns gekauft, das war 25 Jahre alt, von der Bundeswehr. Und sind mit diesem alten Karren einfach von Hamburg losgefahren nach Afrika. Wir wussten, wir sind berufen, von Gott nach Afrika zu gehen. Fertig, aus Pompeng. So, und dann sind wir losgefahren. Und dann haben wir einfach geglaubt, dass wenn Gott uns gerufen hat, er für alles sorgen wird. Und das tut er auch. Er ist wirklich so, wie er hier steht. Er versorgt uns über Bitten und Verstehen. Wir bekamen dann jahrelang eine liebe Unterstützung von einer älteren Frau, die uns liebevoll immer 300 Mark geschickt hat. Geld. damit wir wenigstens Zahnpasta kaufen konnten, kam mal, ne, und Shampoo und so weiter. Aber ihr alle wisst, wie das Leben ist. Ich bekam mein erstes Kind auf dem Missionsfeld. Dann fängt das Leben an, auch ein bisschen was zu kosten. Und dann kam ich eines Tages an einen Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, jetzt reicht's. Es ist alles so schwierig bei dir. Du hast uns so viel an Verheißungen gegeben, aber das Leben mit dir ist echt anstrengend, weil das Geld ist immer zu kurz. Es ist knapp. Es ist nichts da. Und ich habe so richtig selbstmitleidlich geweint. Und wisst ihr, wie der Heilige Geist mir geantwortet hat, als ich so anfing zu sagen, Herr, es geht so schlecht bei dir alles? Er hat gesagt, da bist du selber schuld dran. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Ich zahle meinen Zehnten, weil damit bin ich geboren. Zehnten zahlen, das gehörte bei uns dazu, wie alles andere. Ich bin treu, ich diene dir, ich arbeite mehr als jeder normale Mensch. In der freien Wirtschaft wäre ich heute schon mein erster Millionär, ich hätte schon einiges erreicht und jetzt sitze ich hier und mir geht es so schlecht. Und dann hat Gott wieder zu mir gesagt, weißt du, was du tust? Du hältst das bisschen, was du hast, so in der Hand und hast so viel Sorgen damit. Das schaffst du nicht hier und nicht da. Es klappt nicht hier und es klappt nicht da. Der Kühlschrank ist halb voll und dann ist er schon wieder leer. Du kannst dir nichts leisten und das macht dir Sorgen. Du hast Sorgen, Sorgen, Sorgen und du guckst auf deine kleine Hand und die wird immer, immer, immer fester. Und plötzlich ist mir aufgegangen. Wisst ihr, was Gott möchte? Er möchte, dass wir ihm alles geben, was wir sind und haben. Mein Leben, mein Mann, meine Kinder, das hatte ich alles mal bewusst Gott zurückgegeben, ihm auf den Altar gelegt und gesagt, Herr, das gehört mir nicht, das hast du mir leihweise gegeben, aber jetzt mein bisschen Geld, was viel zu wenig ist, gebe ich auch dir. Ich öffne meine Hand und ich bitte dich, vergib mir, dass ich damit solche Sorgen gehabt habe. Vergib mir, dass ich so gehandelt habe, mit so einem schlechten Vorbild. Herr, vergib mir. Und dann habe ich einen Bund geschlossen mit Gott, das war mir gar nicht bewusst. Ich habe gesagt, Herr, von heute an verspreche ich dir, alles, was ich jemals besitzen werde, alles Geld, was du mir je geben wirst, alles, was du mir in meine Hände legst, wird immer dir gehören. Ich will es nie für mich haben. Ich will es für dich haben. Und als ich das ausgesprochen hatte von ganzem Herzen, da gab Gott mir eine Verheißung zurück, denn das macht er, wenn er einen Bund mit uns schließt. Er hat zu mir gesagt, Gabi, von heute an darfst du mich bitten, was du willst, und ich werde es dir geben. Und da habe ich damals ganz ungläubig gesagt, Herr, wirklich, meinst du das wirklich so, wie du sagst? Und er hat gesagt, probier es aus, prüfet mich, ob ich euch nicht das Himmelsfenster öffne und Segen herabschütten kann, die Fülle. Und da habe ich angefangen zu beten für die unmöglichsten Dinge oder die möglichen Dinge. Für mich war alles unmöglich. Neues Auto, Möbel, Haus. Wir brauchten so vieles, wir hatten alles nicht. Es war alles Mangel. Es fehlte an allen Ecken und Enden. Wir haben bekommen Geschenke. Wir haben bekommen Geldzuwendung. Kein Mensch wusste, dass wir in Not waren. Kein Mensch wusste, dass wir Geld brauchten. Plötzlich hatte Gott Herzen bewegt von Menschen, die uns nicht kannten und uns Geld geschickt. Ein Auto wurde uns geschenkt. Ein nagelneues, großes Auto, ein neues. Wir bekamen Zuwendung, wir bekamen Geschenke. Ich habe plötzlich erlebt, wie der Himmel sich aufgetan hatte über uns. Und wir waren treu und das, was wir empfangen haben, haben wir immer dahin wieder weitergegeben, wo wir wussten, jetzt müssen wir es geben. Wenn jemand in Not war und wir wussten, wir hatten zu geben, dann haben wir gegeben. Und dann hat Gott unsere Hände wieder gefüllt. Und wenn wir wussten, da muss jemand ein Auto haben, dann haben wir ein Auto geschenkt. Und wenn wir wussten, da braucht jemand dies und das, dann haben wir weitergegeben. Und der Himmel hat sich von hinten einfach nur noch dicker gemacht und hat viel mehr dazu gegeben. Und daher weiß ich heute aus der Erfahrung, 26 Jahre ausprobiert, ohne Unterlass hat es funktioniert. Es klappt. Hartz IV ist das System dieser Erde. Es gibt einen Gott, der ist gut und der versorgt über alle Maßen gut. Tappt hinein in diese Quellen, die da oben sind. Die sind für jeden zur Verfügung. Es gibt keine Lieblinge, es gibt niemanden, der bevorzugt wird. Für jeden ist die gleiche Gnade da. Aber das Sündesein muss aufhören. Das Sorgen muss aufhören. Alle Sünde muss aufhören. Ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, den ihr ganz, ganz dringend nehmen müsst und lernen müsst, das ist dieses ganz schreckliche Übereinanderreden. Das Übereinanderreden ist in der Gemeinde ja meistens ein Meisterwerk. Ne? Das schaffen wir ja irgendwie ganz elegant immer mit, das muss ich dir im Vertrauen sagen, da müssten wir am besten drüber beten. Oder irgendwie so kriegen wir das immer alles rüber und dann kommen die Infos von einem zum nächsten und dann hat die Gemeinde meistens schneller als die Bildzeitung auf der Titelseite. Einmal ist die Information durch die ganzen Reihen gerangen. Aufpassen, das ist Sünde. Erstens, die meisten Informationen sind nicht korrekt oder wir haben sie irgendwie falsch verstanden. Das ist erst einmal ganz gefährlich. Zweitens, es ist viel gefährlicher, wir machen Menschen kaputt. Und das ist uns gar nicht bewusst, bis wir mal selber ein Opfer sind. Und so ein Opfer war ich eines Tages. in einer heiligen Organisation von Menschen, die sich Gott hingegeben hatten, die mit dem Geist Gottes erfüllt sind, die in Zungen reden, die Prophetien haben, Offenbarungen haben, bei denen die Toten auferstehen und die Kranken gesund werden. Auch da gibt es so etwas. Und das begann einfach nur, indem Gerüchte über uns als Ehepaar verbreitet wurden. In allen möglichen Kreisen. Wir würden das Geld aus der Kasse klauen, wir würden die Arbeit verweigern, wir würden Urlaub machen, wenn wir Dienst hätten und lauter so ganz komische Geschichten wurden über uns verbreitet. Als ich das erste Mal diese Geschichten hörte, habe ich gedacht, das glaubt doch kein Mensch. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Lügen schon Wurzeln gekriegt hatten. Die waren in sämtlichen Herzen sämtlicher Leiter und Mitarbeiter. Die waren in sämtlichen Herzen sämtlicher Menschen, die im Geist Gottes wandeln. Die waren überall schon gewesen. Dieses Ehepaar hatte es geschafft, durch solche präzisen Lügen, durch so einen Lügengeist, der dahinter steht, die ganze Gesellschaft zu verseuchen. So doll, dass sich meine besten Freunde, Männer und Frauen Gottes, von mir abgewandt haben und haben gesagt, Gabi, mit dir können wir nicht mehr zusammen sein. Was wir über dein Leben hören, ist so schrecklich. Es ist so furchtbar. Wir müssen uns von dir distanzieren. Ich kam an einen Punkt, weil ich mich dann schließlich gefragt habe, wenn da so viele Menschen das glauben, bin ich vielleicht nicht mehr normal? Und ich sage euch ehrlich, nach 6 Monaten habe ich meinen Mann unter Tränen gefragt, habe gesagt, bin ich reif für die Anstalt? Habe ich denn Sachen gemacht, die ich nicht mehr weiß? Ich habe doch nie gestohlen. Ich habe doch nie jemandem was weggenommen. Ich habe doch nie die Arbeit verweigert. Aber gibt es da etwas, was mir unbewusst ist? Ich kam an die Wand mit allem, was dazugehört. Ich kam an die Wand mit Gott, weil ich ihn nicht mehr verstand. Ich habe gedacht, habe ich überhaupt je gehört, dass er mich gerufen hat? Gibt es ihn überhaupt? Vielleicht bin ich einer Finte aufgesessen. Vielleicht ist das alles eine ganze Erfindung. Und dann ist man wirklich an der Wand. Und mein Herz war hart geworden gegen alle. Wie konnten mir Freunde, mit denen ich zusammen gebetet hatte, die ich lieb hatte, mit denen ich zusammen dienen wollte, mir das antun? Wie konnte so etwas passieren? Lügen über Lügen über Lügen. Und mit Gott war ich lange im Gehader, weil den verstand ich überhaupt nicht, warum der nicht da Hagelkörner vom Himmel sandte oder Blitze oder Feuer oder irgendwas oder die Wahrheit. Der tat gar nichts, dachte ich. Und dann ging das so einige Wochen weiter, bis ich an einen Punkt kam, wo ich wirklich nicht mehr konnte. Ich war nervlich, körperlich und in jeder Beziehung fertig. Ich hatte keine Verbindung mehr zum Himmel. Ich wollte von auch niemandem mehr was wissen. Und dann habe ich ein letztes Gebet zum Himmel geschrien. Und das brauchen wir manchmal und die sollten wir ruhig laut rufen, diese Gebete. Weil so ein bisschen Leidenschaft findet der Herr gar nicht so unangenehm. Auch wenn uns das nicht immer so passt. Ich habe wirklich geschrien. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, gib mir eine Antwort. Was soll das alles? Und dann kam ein Satz vom Himmel in mein Herz. Vergib deinen Feinden. Wow, habe ich gedacht, das will ich nicht. Das nach dem Theater? Allen vergeben? Einfach so? Ohne klärende Gespräche? Aber das verlangt Gott von uns. Und dann fiel mir ein, dass in seinem Wort steht, wenn wir nicht denen vergeben, die uns Unrecht getan haben, vergibt er uns gar nicht unsere Schuld. Das heißt, meine gesamte Schuld stand zwischen mir und Gott. Und das war meine Isolation. Und dann habe ich etwas getan, was ich euch nur empfehlen kann. Ich habe es nicht gefühlt. Oh nein, meine Gefühle waren so. Ich hätte dem Ehepaar am liebsten sonst was gemacht, sondern irgendwo vor den Richter geschickt, irgendein klärendes Gespräch erzwungen. Nein, meine Gefühle waren anders. Aber ich habe gesagt, Gott, weil dein Wort es sagt, weil du es geschrieben hast und wenn du sagst, ich muss vergeben, dann sage ich jetzt und habe den Namen eingesetzt, ich vergebe so und so. Fertig. Ich fühle es nicht, habe ich gesagt. Das sage ich dir ganz ehrlich. Aber ich tue es. Ich vergebe es. Ich spreche es aus. Und nur das Aussprechen dieser Worte, nur das Aussprechen hat in meinem Herzen dafür gesorgt, dass diese Wand der Härte plötzlich weg war. Ich wusste schlagartig wieder, Gott gibt es. Ich wusste schlagartig wieder, er ist real. Mir war bewusst, dass ich jetzt etwas getan hatte, was seinen Bund betrifft, sein Wort. Ich wusste, dass er jetzt am Zug war und nicht mehr ich. Ich hatte meinen Zug von der Erde getan, jetzt war er dran. Und wie er das tun würde, das wusste ich nicht, aber ich wusste, er würde was tun. Und dann kam das Nächste, eine liebe Schwester, die im Herrn wunderbar die Worte Gottes hört, eine alte Frau, die viel betet, rief mich an und sagte, Gabi, ich habe einen ganz seltsamen Eindruck für dich und ich will es dir weitergeben. Ich sehe, wie du dein Leben vor Gott hingelegt hast und hast gesagt, Herr, du kannst mit meinem Leben machen, was du willst. Hier ist mein Leben. Vorsicht, wenn man das Gebet betet. Hier ist mein ganzes Leben. Sagt sie, du liegst dort ganz ruhig auf dem Altar vor Gott. Und dann sehe ich, wie Menschen um dich herum Abfall genommen haben und haben alles, was ihnen nur irgendwie einfiel und was sie nur bekommen konnten, um diesen Altar aufgebaut und haben versucht, mit Abfall dein Leben total zu umstellen. Mit einer Blockade. Und ich sehe, wie Gott sagt, du sollst ganz still bleiben. Er streitet für dich. Er streitet für dich. Und das war für mich die Antwort, ich bin nicht ganz durchgeknallt und ich bin auch noch nicht reif für die Psychiatrie. Ich bin auch noch nicht völlig daneben. Es gibt noch eine Chance und die ist Gott und Gott allein. Und wenn wir diese Chance nehmen, in jeder Lage unseres Lebens, werden wir niemals am Boden liegen bleiben, sondern er hebt uns hoch und er setzt uns wieder ein. Gott selber hat innerhalb der nächsten 2 Wochen das Unding getan, das kann nur er. Er hat die gesamte Geschichte offenbar gemacht, ohne ein Zutun. Alles wurde im Detail offenbar vor allen. Es war so schlimm, dass alle erschraken in Mark und Bein. Wir alle Vergebung aussprechen konnten und wir alle uns wieder in Ordnung bringen konnten. Gott ist heilig, Sünde hasst er. Wir müssen es lernen, sie zu hassen, aber wir müssen denen, die an uns schuldig werden, vergeben. Nur dann kommt er zum Zuge und kann den Sünder offenbaren. Das gilt für eine Ehe, genauso wie eine Gemeinde, genauso wie ein Arbeitsverhältnis, genauso wie eine Beziehung in einer Verwandtschaft oder in einem Team. Wenn du nicht loslässt, dem, der dir Unrecht getan hast, wirst du nicht erleben, dass Freiheit in deine Beziehung kommt. Aber in dem Moment, wenn wir aussprechen, im Namen Jesu, auf dein Wort hin, spreche ich Vergebung aus, wird der Himmel sofort in Aktion treten. Wir sehen es dann noch nicht sofort auf der Erde. Der Himmel ist aber schon lange an Aktion tätig und wird die Herzen derer bewegen, die so böse sind. Und entweder spucken sie selber die Wahrheit aus oder es wird jemand anderes für sie tun. Und dann werdet ihr euch wundern. Und dann werdet ihr plötzlich zurückgesetzt werden oder nicht nur zurückgesetzt, sondern ihr werdet plötzlich eingesetzt werden auf einer ganz neuen Basis. Weil als wir wiederhergestellt waren, als man erkannte, dass wir das nie getan hatten, was man uns vorgeworfen hatte, da war unsere Weste wieder vollkommen rein. Und das ist, was Gott tun möchte in unserem Leben. Er stellt sich auf unsere Seite. Die andere Seite, wenn wir natürlich Schuld haben, weil wir etwas getan haben, was nicht in Ordnung ist, dann höchste Eisenbahn, dass wir Buße tun. Und ich bitte euch, tut es heute Abend. Lasst keinen Tag verstreichen, ohne eine Buße vor Gott zu tun und ihn zu bitten, dass er uns vergibt. Er wird sich uns nicht nahen. Er wird uns nicht umgarnen. Er wird nicht mit uns einen Tanz haben, wenn wir in bitterböser Groll, Zorn, Wut, Ärger hier sitzen. Wir trennen uns nicht nur von Gott, wir werden ein Opfer für den Teufel. Weil der schafft es garantiert, uns auf irgendeine Weise dann einen Gedanken zu geben, die haben sowieso alle nichts mit dir zu tun, die wollen dich gar nicht, die lieben dich gar nicht, keiner liebt dich, dein Vater hat dich nicht geliebt, die Mama hat dich nicht geliebt und dann geht die Geschichte los. Und dann bist du schon auf einem Gleis und dann fährst du ganz schnurstracks Richtung deinem eigenen Ende. Und du kannst den Zug stoppen, indem du sagst, ich will Buße tun und vergeben, auch wenn ich im Augenblick es nicht fühle, auch wenn ich das Gegenteil fühle. Ich will es tun, ich bitte dich, Gott, gib mir Gnade. Und in dem Moment, wenn du diese Worte aussprichst, heute Abend, hier jetzt, in dem Moment wird Gott auf seinem Plan wieder ganz neu beginnen und wird sagen, so, den Zug habe ich angehalten, der wird aber nicht nur von dem Gleis genommen, sondern der wird auf ein neues Gleis gesetzt und das neue Gleis wird dich genau ins Gegengesetz führen, in die Gegenwart Gottes. In die Herrlichkeit, in die Freiheit, in die Freude, in die Berufung, in die Vollmacht, in die Gegenwart, die du brauchst für dein Leben. Wir können nicht ohne Gott leben. Wir können ohne seine Gegenwart gar nicht leben. Wir können nicht existieren. Depressionen kommen über uns. Schwere Krankheiten kommen über uns. Alle möglichen Nöte kommen über uns, wenn wir uns von Gott entfernen. Gott will, dass wir in seiner Gegenwart stehen, dass wir Tag und Nacht in seiner Gegenwart leben. Warum ist das so wichtig? Weil wir nicht nur uns selber leben. Manche von uns, wir leben wirklich, wir denken, wir leben nur für uns selber. Und wenn ich ein schlechtes Herz habe, das kann auch den anderen egal sein. Wusstest du, dass du mit deinem schlechten Herzen, mit deinem unvergebenen Herzen, mit deiner Sünde in deinem Herzen die gesamte Umgebung beeinflusst, in der du lebst? Du kannst eine Gemeinde spalten, du kannst eine Gemeinde zerstören mit deinem unvergebenen Herzen. Du kannst nicht nur eine Gemeinde spalten und eine Gemeinde zerstören, du kannst junge Christen vom Glauben abbringen. Du kannst Generationen zerstören, den Glauben wegnehmen, du kannst Generationen verfluchen durch dein unvergebenes Herz heute Abend. Ich weiß nicht, warum ich es so stark sagen muss. Ich habe hier keine Offenbarung über irgendjemanden, der was getan hat. Aber ich weiß, dass der Geist Gottes das sagt. Und deine Kinder und deine Enkel werden noch unter dem Fluch leben, den du in deinem Herzen heute Abend beschließt. Entweder sind wir ein Segen für 1000 Generationen oder wir werden zum Fluch für alle, die um uns herum sind. Und da möchte ich euch nur dran erinnern, an diesen einen Fall, an Adam und Eva. Die beiden haben gedacht, wir sind doch ganz alleine. Da ist doch keiner. Wir beide und der Apfel. Wir leiden noch unter diesem Apfel. Oder die Frucht. Noch ein paar tausend Generationen danach. Wir leiden noch darunter. Und einer, der ein heiliges Leben geführt hat, der schuldlos ans Kreuz ging für uns, wir sind noch immer diejenigen, die den Vorteil haben. Eine Person verändert die Welt. Einer, der sich Jesus hingibt und heilig lebt, kann eine ganze Welt beeinflussen. Einer, der die Berufung Gottes in Anspruch nimmt, ein Wesley, ein Mensch, eine Frau, ein Mann, die verändern ihre ganze Generationen. Die Enkel und Urenkel werden euch noch danken, dass ihr ein Leben geführt habt in der Gegenwart Gottes. Der, der Jesus nachfolgt, wird 1000 Generationen segnen. Wir sehen oft diese Dimensionen nicht, in der wir leben, aber wir beeinflussen eine ganze Generation. Zum Guten oder zum Negativen. Und heute Abend spreche ich zu Menschen, die hier die Welt verändern sollen. Nicht nur hier diesen kleinen Bereich Altensteig und Umgebung. Gott hat euch berufen für Länder, Nationen. Wusstet ihr, dass wir immer noch die Weltherrschaft haben sollen? Das klingt jetzt für einige so ganz hoch gefahren. Ist es aber nicht. Wusstet ihr, dass die größten Herrscher aller Zeiten Gottesmänner waren? Salomo, David, Daniel, Männer und Frauen, Deborah, Hanna, Zipora, alle diese Frauen, mächtige Frauen Gottes, die ganze Reiche mit beherrscht haben und ganze Reiche mit bestimmt haben. Die kleine Esther, die die ganze Reiche gerettet haben durch ihren Mut. Alles, was sie getan hat, hat 3 Tage gefastet und gebetet und war mutig. Und den Mut hatte sie bestimmt nicht in sich selber. Die hat sich gesagt, es geht jetzt um alles oder nichts. Ich muss aufstehen, ich muss was sagen. Und Gott hatte sich für die Zeit dorthin gesetzt in den Palast. Und sie hat ein Reich gerettet. Und sie bekam nachher die große Autorität, die dieser gute Haman hatte. Gott hat Männer und Frauen bestimmt, um Reiche zu herrschen. Und jetzt sagt ihr, das ist das Neue Testament, da brauchen wir es nicht mehr. Hallihallo. Im Neuen Testament steht, ihr seid berufen zu Königen und Priestern. Da sind wir noch mehr. Da gibt es nicht nur 1, 2, 3, 4, 5, da sind plötzlich alle im Leib Christi dazu bestimmt. Und ein Priester ist jemand, der vor die Heiligkeit Gottes treten darf, direkten Zugang zum Thron hat. Ich habe eine Kassette besprochen und ich habe sie nur dabei, weil ich euch einfach Material geben möchte, damit ihr das immer wieder euch anhört. Und zwar Audienz im Thronsaal Gottes. Wir als Kinder Gottes haben jeden Tag, jede Minute Audienz im Thronsaal Gottes. Der Himmel steht still, wenn du kommst. Der Himmel hört, wenn du redest. Der Himmel wartet, dass du gehst und betest für die nächste Generation. Der Himmel freut sich über jeden, der Buße tut. Der Himmel steht und wartet auf euch. Kommt zum Thron der Gnade und nehmt überschwänglich, nicht nur für dich, sondern für deine Kinder, für deine Enkel, für die Verwandten, für die Freunde, für die Nachbarn. Nimm vom Thron der Gnade, nimm, damit Nationen getränkt werden und bekommen. Ich gebe euch mal ein ganz einfaches Beispiel, ein sehr simples Beispiel. Mein eigenes Leben. Ich bin keine Theologin. Ich habe nie eine Bibelschule besucht. Ich habe nirgendwo eine Ausbildung bekommen. Mein Mann ist der Theologe. Ich wusste aber schon sehr früh, dass ich berufen bin zum Predigen. Und ich habe gedacht, ich muss auf eine Bibelschule gehen. Und dann hat Gott mir jedes Mal widerstanden und hat gesagt, nein, ich nehme dich in meine Schule. Du lernst, was ich dir sage und du tust, was ich dir sage. Und ich ebne deinen Weg. Und dann habe ich ganz früh begriffen, dass alle Erfahrungen meines Lebens, die positiven wie die negativen, Schule sind. Und wenn ihr das Leben mal so seht, dann wird das Leben sehr lustig. Weil dann kannst du jede komische Situation, die du nicht verstehst, eine Kündigung mit dem Chef, eine Ehescheidung, egal was da ist. Ich meine es jetzt gar nicht lächerlich, sondern ich meine es ganz dramatisch. Jede Entscheidung, die in deinem Leben gefallen wird, als eine Schule Gottes sehen. Und wenn du es so siehst, ich gebe euch gleich mal ein ganz brisantes Beispiel dazu, dann wirst du begreifen, dass Gott dich trainiert. Und je schwieriger, je brisanter, je schlimmer, je härter es wird, umso größer ist der Auftrag, der dahinter steht. Umso größer ist die Herrlichkeit, die er damit verbindet. Er sagt es ja hier in Römer, dass wenn die Gnade in dein Leben kommt, dann kommt die Fülle der Gnade in dein Leben und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen sollst du. Die Gabe der Gerechtigkeit. Das heißt, es soll die ganze Fülle Gottes in dein Leben kommen. Also du wirst trainiert im Augenblick, jeder von euch. Und ich spreche hier konkret zu Menschen. Und dann habe ich immer gedacht, und wie macht Gott das dann mit dem Verkündigungsdienst, wenn ich doch gar nicht trainiert bin, doch das gar nicht gelernt habe, nicht weiß, wie man Homiletik macht und eine Einleitung und Ausleitung und wie das alles geht, nichts von dem eine Ahnung habe? Ganz einfach. Du erlebst so viel mit Gott. Und dabei habe ich erlebt, wie Tote auferstanden sind und wie Tausende geheilt wurden und wie ganze Städte sich bekehrt haben. Und ich kann euch jetzt nicht alles im Detail erzählen, aber ganz viele Erfahrungen in den 26 Jahren gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal in Deutschland meinen Mund aufgemacht und habe ein bisschen davon erzählt. Nur ganz bisschen. Und da haben die Leute gesagt, das musst du aber da vor den Studenten erzählen. Dann wurde ich in die Bibelschule eingeladen, habe ich vor den Bibelschülern das erzählt. Plötzlich war ich in der Bibelschule nur als Lehrer. Und dann haben die in der Bibelschule die Kassette aufgenommen, das war damals in Bad Gandersheim. Und diese Kassette ist rumgegangen im Lande wie ein Lauffeuer. Und innerhalb von wenigen Wochen, es waren vielleicht 3-4 Wochen, hatte ich ein Jahr lang ausgebuchte Termine bis zum Ende des Jahres. Von Einladungen überall zu sprechen, in Landeskirchen, in katholisch wie evangelisch, in Freikirchen, in allen möglichen Gruppen und Clubs und was es alles gibt. Ich habe nur gestaunt, kann ich euch sagen. Die Einladung, die ich bekommen habe, musste ich meistens auf der Landkarte erstmal gucken, wo denn Orte sind überhaupt, weil ich die gar nicht kannte. Und dann habe ich entdeckt, da soll ich hin und da soll ich hin und habe gesagt, Herr, was machst denn du mit mir? Ich möchte in Hamburg arbeiten, ich bin hier in der Hansestadt, ich möchte in dieser Hansestadt was für dich tun. Dann hat Gott zu mir gesagt, du hast Jahre gebetet für Deutschland. Herr, errette Deutschland. Herr, gib mir die Deutschen. Die sollen erfahren, wie du bist. Und das habe ich wirklich viele Male gebetet in Afrika. Ich habe gesagt, lass mich hier zurückgehen. Mann, die Leute da in Deutschland haben keine Ahnung, wer du bist. Hier weiß es jeder Afrikaner, dass du heilig bist. Aber in Deutschland, die haben keine Ahnung. Lass mich zurückgehen. Ja, und jetzt hast du es. Du hast es gebetet und jetzt kriegst du es. Ich hatte gar nicht gedacht, dass ich das war. Aber wenn du betest, musst du aufpassen, für wen du betest. Gott sendet dich manchmal selber und sagt, was du erbeten hast, das musst du jetzt auch selber ausführen. Und plötzlich war ich ausgebucht für ein Jahr, fürs 2 Jahre, bis 2007. Das ist manchmal schon ein komisches Gefühl, wenn du überall Einladungen hast und immer wieder predigst. Und plötzlich sehe ich, die Verheißung, die er gegeben hat, erfüllt er ganz anders, als wie ich es gedacht habe. Aber er tut es. Er tut es. Und warum? Um euch zu sagen, es ist nicht schwer zu predigen. Es ist nicht schwer, dein Zeugnis zu geben. Alles, was du tun musst, ist deinen Mund aufmachen. Und die Sünde aus deinem Leben, raus damit. Ich kann es mir nicht leisten, einen Streit mit meinem Mann zu haben. Ich kann es mir nicht leisten, mit meiner Gemeinde, wir stehen einer Gemeinde vor, wir haben eine eigene Gemeinde, mit meiner Gemeinde in irgendeinem Zwietracht zu sein. Ich kann es mir nicht leisten, in Unvergebenheit zu leben, mit meinen Kindern. Ich brauche die Vergebung jeden Tag. Ich brauche sie ständig. Ich muss darauf achten, dass mein Leben, mein Kanal zum Himmel frei ist. Dass ich ihn höre. Dass ich weiß, was der Geist mir sagt. Damit ich weiß, was ich euch zu sagen habe. Weil sonst ist es nicht frisch. Sonst bringe ich euch eine abgestandene Botschaft. Die könnte ich euch auch predigen. Von denen, die ich gerade noch hier liegen habe. Ich brauche immer das, was der Heilige Geist mir gibt. Für die Menschen, die gerade vor mir stehen. Und das kann ich nur, wenn ich die Sünde hasse wie die Pest. Und ich hasse sie. Ich hasse sie. Sie zerstört, sie macht Unfrieden, sie bringt Kopfweh, sie bringt Depressionen, sie bringt Migräne, sie bringt all die Krankheiten. Sünde macht dich krank. Und Vergebung macht dich heil. Du lebst in der totalen Heilung. So wie es deiner Seele geht, heißt es in Johannes, so soll es auch deinem ganzen Körper gehen. Meiner Seele geht es wohl. Ich habe Frieden mit Gott, Frieden mit meinem Mann, Frieden mit meinen Kindern, Frieden mit meiner Familie, Frieden mit meiner Gemeinde. Mir geht es wohl. Mir geht es wohl in dem Herrn. Und dieser Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der muss unser Leben regieren und bestimmen. Sonst können wir nichts leisten für Gott. Sonst werden wir uns Sorgen machen, was soll ich nächste Woche sagen bei den Leuten, wo ich da eingeladen bin. Dann würden wir uns Sorgen machen, was wird mit meinen Kindern, wenn sie jetzt zu Hause sind ohne die Mama. Dann würden wir uns Sorgen machen, was ist mit dem und mit jenem. Aber wenn wir Gott an die erste Stelle unseres Lebens stellen und das tun, was er uns sagt, öffnet er uns Türen über unser Bitten und Verstehen. Wir werden vor Menschen geführt werden, die wir niemals sonst erreichen könnten. Und wir werden Segen sein und Segen bringen. Und zwar nicht nur auf diese Generation, sondern ich weiß, dass ich schon die zukünftigen Generationen beeinflussen darf. Und zwar mächtig, gewaltig, weil ich junge Kinder zu Jesus führen darf. Und das jede Woche, weil ich jungen Menschen jede Woche das Wort Gottes sagen darf. Und zwar nicht abgestanden, nicht Geschichten von, lass dich jetzt nochmal erzählen von dem lieben David und der lieben Goliath, sondern die prophetischen Worte Gottes. Und ich sage euch eins, die Kinder auf den Straßen dieser Stadt, dieser Städte sind offen für das Wort des Herrn. Wir erreichen jede Woche Hunderte von muslimischen Kindern. Wir erreichen die Kinder in unserer Großstadt, weil sie laufen auf den Straßen rum. Und wenn du ein ansprechendes Programm hast, und wir haben es so gewechselt, dass wir inzwischen alles junge Männer haben, die dieses Programm gestalten, weil die jungen Türkenjungen brauchen Männer, mit denen sie sich richtig austauschen dürfen. Und wenn diese jungen Männer über diesen Jungs prophetische Worte aussprechen, dann sollt ihr diese Jungs mal sehen. Und dann passiert hier sowas Lustiges, wie ich vorhin erzählt habe. Ich stehe beim Aldi an der Kasse. Das ist mein Favorite Einkaufen. Und da steht hinter mir eine junge Türkin. Und dann sagt sie, Frau Wendland, sagt sie, meine Tochter, die ist besessen. Können Sie die frei beten? Die ist besessen. Können Sie die frei beten? Und ich denke, hola. Ich habe nie mit ihr darüber gesprochen, dass ich jemanden frei bete. Ich habe ihr nie erzählt, was von Besessenheit. Ich habe nur mich mit ihr befreundet. Einfach nur mit ihr geredet, auf der Straße. Sie ist eine junge Frau, die von Jesus nicht viel weiß. Aber sie hat ein Kind zu Hause, das ist in großer Not. Und sie weiß, ich bin eine Pastorin. Und sie weiß, diese Pastorin kann mir helfen. Und dann haben wir genau das gemacht, ihr Kind freigesetzt. Das ist, meine ich, was wir tun sollen. Wir müssen lebendig sein, frisch sein. Es muss ständig der Strom Gottes in unserem Leben sein. Dann beeinflussen wir eine ganze Generation und die nächsten Generationen. Und die schwierigsten Kinder, die schwierigsten Menschen, mit denen wir zu tun haben, sind die Besten. Lasst es mich euch sagen, das sind die neuen großen Leiter dieses Landes. Die, die so schwierig aussehen. Ich gebe euch ein Beispiel. In einer meiner Kindergruppen war, ihr habt ja hier auch so tolle Kinderarbeiten, in einer der Kindergruppen war ein Junge, der war so schwierig, weil er aus einem Elternhaus kommt mit einem Pakistani und einer deutschen Mama, die sich nicht verstanden haben, die beiden. Und es war ein Drama. Der Junge war aufsässig, aufmüpfig, der war bürstig, der war unangenehm. Der war schwierig, bis zum geht nicht mehr. Wenn wir beten wollten, wollte er nicht beten, dann rannte er weg und so weiter. Und gerade für diesen Jungen hatte ich in ganz jungen Jahren ein prophetisches Wort. Und das habe ich ihm gesagt. Ich habe gesagt, aus dir, aus einem Saulus wird ein Paulus. Und du wirst die Welt bereisen und wirst predigen und du wirst ein Mann Gottes sein. Das war alles. Dann ist er abgereist. Dann kam er 2 Jahre später wieder zu einem Kindertreffen. Und da war er inzwischen schon größer als ich. Immer noch schwierig. Hinter Frauen her, trinken, saufen, alles diese Sachen. Und ich höre, wie ein Mitarbeiter mit ihm redet und sagt, aus einem Saulus wird ein Paulus. Du wirst ein Mann Gottes werden und die Welt bereisen und das Evangelium predigen. Den Moment fällt mir ein, habe ich gedacht, oh Herr, vergib mir. Ich habe nur gesehen, was ich vor Augen sehe. Ich habe nicht gesehen, was du gesagt hast. Weil Gottes Worte sind so heilig. Und dann haben wir angefangen, für ihn zu beten. Kurze Zeit darauf hat er eine super Gemeinde gefunden mit einem tollen Pastor. Einen Italiener, der so richtig Dampf drauf hatte. Und das brauchte dieser Junge. Der hat sich bekehrt, so richtig alles, was man bekehren kann. Der hat sich losgelassen und losgesagt von allem, was man sich lossagen muss. Und hat angefangen, die Bibel unter seinem Arm zu tragen. Wenn du David gesehen hast, du hast ihn nur mit der riesen Bibel gesehen. Der hat, wo er stand und hat er gepredigt. Der predigt heute überall. Der ist im Reisedienst, ist gerade mal 22 Jahre jung oder 23 inzwischen, hat gerade sein erstes Kind, hat auf seine Frau gewartet, ganz heilig mit ihr in die Ehe gegangen, ohne vorher mit ihr zu schlafen, hat sein ganzes Leben total verändert, hat eine eigene Band und ist inzwischen schon in Indien und in Pakistan gewesen und hat dort gepredigt und Gottes Wunder gesehen. Das meine ich. Redet das, was der Worte Gottes sind, in das Leben der Menschen hinein. Und ihr werdet sehen, wie dramatische Veränderungen im Leben dieser Menschen stattfinden. Dieses Land braucht das Wort des Herrn mehr als alles andere. Es braucht gesalbte Worte. Und die müssen frisch sein. Die müssen vom Heiligen Geist sein. Aber lasst das, was zwischen dir und Gott steht, bitte doch einmal unter deinem Kreuz legen. Und dann bitte tut mir jetzt einen Gefallen. Ich weiß, dass es immer so schwer ist. Ich höre das immer wieder. Wenn du das heute Abend machen wirst, und wir werden das gleich gemeinsam machen, und du sagst, Herr, ich komme zu dir. Und Jesus hört jetzt jedes Wort, was wir sagen. Und ich lege meine Zweifel, meine Sorgen, ich lege alles das bei dir ab. Ich bitte dich, vergib mir. Schenk mir eine echte Buße, eine echte Umkehr. Hilf mir, dass ich das alles, was ich jetzt heute Abend wieder ganz neu verstanden habe, dass ich das alles jetzt umsetze. Herr, mein Leben gehört dir, mein Herz gehört dir. Reinige mich, heilige mich. Lass mich zu einer Menschen werden, der ist wie du. Und du drehst dich um und du gehst nach Hause. Dann fang nicht an, gleich wieder das gleiche Alte zu sagen, was du vorher gesagt hast. Zu deinem Mann vielleicht, du hättest so arm da sein sollen. Das hätte dir gut getan. Warum? Ich ertappe mich da selber bei. Ich rede hier nichts aus dem blauen Dunst. Ich meine das so, wie ich sage. Hört auf. Wisst, dass Jesus euch da vergeben hat. Und er will, dass wir in einem neuen, in der Gabe der Gerechtigkeit leben, wenn wir gerecht gemacht wurden von ihm. Und Leute, wir sind so schrecklich. Ich habe Gott mal ein Silvester gebeten, zeig mir mal wirklich mein Herz. Ich war über Stunden sprachlos. Ich konnte nicht mehr reden, ich war so entsetzt, wie er mir mein Herz gezeigt hat. Welche Motive ich hatte, welchen die Menschen ich schneide, warum ich manche Sachen getan habe und andere nicht. Vor allem die Sachen, die ich nicht getan habe. Ich war entsetzt. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich wandle doch mit Jesus. Und dann trotzdem noch diese kleinen Feinheiten sieht er. Er hat mich nicht verdammt. Er hat es mir nur gezeigt. Dann lass uns neue Menschen sein. Er wünscht sich Menschen, die sind wie er. Er wünscht sich Gefäße, durch die er fließen kann. Menschen, die Heilung bringen einer kaputten Welt. Menschen, die Befreiung aussprechen für besessene Kinder. Menschen, die jungen Menschen Hoffnung machen, die sonst ins Gefängnis kommen würden. David wäre heute im Knast, wenn ihm nicht einer gesagt hätte, aus dir wird ein Mann Gottes werden. Und wie viele von den Türkenjungs würden auch schon im Knast sein, wenn sie nicht die Liebe Jesus erfahren hätten. Und wir sind die Kanäle. Er wird nicht nur erscheinen. Jesus wird nicht Deutschland erscheinen als eine Gestalt. Braucht ihr nicht drauf warten. Hat er nicht verheißen. Er wird durch dich sichtbar werden. Durch dich, durch dich, durch dich. Und zwar herrlich, weil wir auf allen Ecken sein werden. In jeder Straße, in jeder Stadt. Die Menschen können uns überall finden. In jedem Haus wird ein Christ sein, in jedem Auto wird einer sitzen. Hoffentlich sind die Fische alle wieder geboren, die da durch die Straßen fahren. Überall sollen wir sein, überall will er sein. Jesus durch dich. Du musst gar nichts können. Ihr müsst auch nichts leisten. Ihr sollt auch nichts bringen. Ihr sollt nur eure Sünde lassen. Und dann euch befähigen lassen. Und dann durch die Gabe des Heiligen Geistes euch befähigen lassen, ein Feuer, ein Salz, ein Licht zu sein. Auf dem Platz, wo du hingestellt bist, bis die Leute, die um dich herum sagen, sage mal, wenn ich in deine Gegenwart trete, du redest anders, du redest, du sprichst anders, du denkst anders. Warum kannst du in dieser Zeit der Not, wo wir verzweifeln, so freudig sein? Sie werden zu dir kommen. Sie werden zu dir kommen. Und lasst euch bitte diesen Satz nie wieder auf die Lippen kommen, dass Deutschland ein hartes Land ist. Das ist so ein Unsinn mit Soße. Deutschland ist kein hartes Land. Deutschland ist so offen für Gott. Es ist die Stunde für Deutschland. Es ist die Stunde für Deutschland. Die Leute sind bereit zu empfangen. Wir müssen manchmal unsere Art und Weise verändern, die wir die Menschen vielleicht denen begegnen. Wir müssen durch die Dienste der Barmherzigkeit kommen. Durch Dienste, die Gott uns geben wird. Durch einfache Gelegenheiten, dass wir mit Menschen uns anfreunden. Indem wir ihnen einfach eine Zeit ein Freund sind. Und das kann manchmal ganz zerreißend sein, weil der andere, der ist noch so in der Welt und du bist schon so gläubig. Und dann ist der andere immer noch so in der Welt und du bist doch schon so gläubig. Und das wird dich immer wieder hin und her reißen. Ich habe manche solcher Freundschaften lange ausgehalten. Bin brav zu ihren Partys gegangen, habe da gestanden, Abend für Abend in diesem Qualm. Das ist wie in der Hölle, wenn das alles so verqualmt ist und diese Party geht on. Aber einfach nur, um zu zeigen, ich bin da. Ich bin da, ich bin Freund. Und dann kam der Tag. Den habe ich mir nicht so gewünscht. Von einer jungen Freundin von mir, die war erst 34 Jahre jung. Sie ruft mich an, Gabi. Und ich hatte gerade ihre Kinder bei mir im Hause, drei ihrer Kinder. Die hatten gerade an dem Tag ihr Leben Jesus übergeben. Da ruft sie mich an und sagt, Gabi, setz dich hin. Mein Mann ist eben gestorben. Der hat einen Herzinfarkt gehabt und ist tot. Sehr erfolgreiche Leute in der Geschäftswelt. Wohlhabend, Häuser hier und dort und überall. Sie sagt, mein Leben ist zu Ende. Und schuld daran ist dein Gott. Das war ihre erste Reaktion. Und da wusste ich, das war der Schmerz, der rauskam. Und ich wusste, jetzt war die Stunde gekommen, warum ich mit ihr befreundet war. Und dann hat sie gesagt, erzähl's nicht meinen Kindern. Da habe ich gedacht, das kann ich auch nicht machen. Und dann kam wenige Stunden später der nächste Anruf. Gabi, wo ist dein Gott? Der ist der Einzige, der mir helfen kann. Sag mir, wo dein Gott ist. Ich komme vorbei. Und an dem Tag hat sie Jesus ihr Leben übergeben. Und sie war Muslimin. Und kurz darauf hat sie sich sofort taufen lassen. Das war das Erste, was sie wollte. Tauf mich, lass mich eine wahre Christin sein. Und ihr ganzes Haus ist zum Glauben gekommen. Das ist, was das Wort Gottes uns sagt. Wir sollen das Salz sein, wir sollen das Licht sein. Wir müssen da sein, wenn die Menschen uns brauchen. Einfach nur da sein. Und gerade wir Pastoren, wir dürfen nicht die Zeit verbringen, nur im Hause Gottes zu sein. Wir müssen raus sein, wo die Menschen sind. Die Leute lieben es, Pastoren zu sehen. Glaubt ihr gar nicht. Ich finde das immer ganz lustig. Wenn ich auf irgendeiner Party erscheine, dann wird sofort angekündigt, der Pastor ist da. Das ist immer was Besonderes. Und das kann man dann ausnutzen. Auf eine ganz nette Weise, auf eine ganz natürliche Weise. Nicht, dass wir dann gleich predigen, sondern einfach nur, indem wir ein Licht sind, ein Salz sind. Lasst uns Licht sein, lasst uns Salz sein. Und nicht nur das. Jesus hat einen viel, viel größeren Plan. Viel größer, als was wir bisher begriffen haben. Er will durch einzelne Menschen ganze Bereiche dieser Gesellschaft total verändern. Und ein leuchtendes Beispiel ist für mich immer diese kleine Mutter Teresa, die sich ja um nichts anderes gekümmert hat, als um eine Gruppe von Menschen, aber die die Gesellschaft weltweit beeinflusst hat in diesem Bereich. Eine kleine Frau, kein Geld, nichts gehabt, nur ihre Liebe zu Jesus. Und aus der Liebe zu Jesus all diesen armen Menschen geholfen hat, dass sie würdig sterben dürfen. Und die ganzen Scheinwerfer der Welt hat Gott auf diese kleine Frau gerichtet und hat gesagt, ihr Prinzen, ihr Könige, alle, schaut mal her, eine kleine Frau, die meinen Auftrag ausfüllt. So könnt auch ihr Gesellschaft beeinflussen. Eine Gesellschaftsschicht, das muss nicht immer die Armen sein. Wir kümmern uns um die Obdachlosen in unserer Stadt, die Prostituierten. Das ist auch eine ganz wunderbare Aufgabe und die ist sehr aufopfernd. Aber ich denke, wir müssen auch wieder daran denken, es gibt ganz viele Menschen in der Mittelschicht und ganz viele in der Oberschicht. Und in unserer Stadt gibt es Millionäre ohne Ende in Hamburg. Trotz dieses Hartz-IV-Geschichte, die sind noch reicher geworden. Die haben richtig viel Geld. Die brauchen Jesus genauso wie die, die ganz unten sind. In allen Bereichen der Gesellschaft. Und Gott will uns befähigen, in alle Bereiche hineinzuwirken und wirklich Gesellschaft zu beeinflussen. Ich möchte euch ein letztes Beispiel erzählen von diesem wegen der Sünde des einen und von der Gnade des anderen und von der Fülle der Gerechtigkeit, um euch zu zeigen, was Gott wirklich kann und was er in diesem Moment tun will. Ich bin viele Jahre lang mit einem Satelliten ausgestattet, den ich mir mal gekauft habe und darf die christlichen Fernsehsender der Welt empfangen. Das ist ein Geschenk. Und da habe ich immer eine Frau geschaut, die Joyce Meyer, 10 Jahre lang. Und wer sie kennt, der weiß, wie nett das ist, wie schön das ist, sie zu sehen, nicht anstrengend. Auf jeden Fall, ich habe diesen Kanal über Jahre gesehen und habe immer gesagt, Herr, sende Joyce nach Deutschland, weil sie hat eine Botschaft für unser Land. Sie ist Amerikanerin, ihr Mann ist deutschstämmig, aber ist auch Amerikaner inzwischen. Und die beiden haben einen Fernsehdienst, der weltweit ausgestrahlt wird. Jetzt vor wenigen Wochen war Joyce Meyer hier in Deutschland. Und jetzt kommt die lustige Geschichte dazu. Nicht nur, dass ich gebetet habe, Herr, bring sie nach Deutschland, sondern ich habe gesagt, Herr, ich möchte sie persönlich kennenlernen. Dann kriege ich in meinem Garten beim Rosenschneiden einen Anruf. Ich habe ein Handy dabei. This is Joyce Meyer Ministries America. May we talk with Gabi Wendland? Können wir mit Gabi Wendland sprechen? Hier spricht Joyce Meyer Ministries America. Ich denke, wow. Ja, wir haben gehört, dass wir brauchen einen Übersetzer, weil Joyce Meyer kommt nach Deutschland und wir haben gehört, dass sie übersetzen können und wir haben sie ausgewählt als Übersetzerin. Ich habe gedacht, Mann, hat Gott wieder meine Gebete erhört. Wieder gar nicht erwartet, selber gar nicht erwartet. Immer nur gebetet und gar nicht richtig erwartet. Und da ist es. Und nun stehe ich dieser Frau gegenüber und jetzt kommt der Hammer. Diese Geschichte dieser Frau soll euch zeigen, was Gott tut in diesen Tagen. Die Frau ist 18 Jahre vergewaltigt worden von ihrem eigenen Vater, die ersten 18 Jahre ihres Lebens, von den Onkeln und Opa. Sie ist nicht nur misshandelt worden, sie ist zerstückelt worden, sie ist geschlagen worden, es gab Alkohol, es war ein Trauma ohne Ende. Sie hat nie eine Kindheit erlebt. Ihre Mutter, die sie um Hilfe gerufen hat, hat nie eingegriffen. Die hat nur weggeguckt und wusste alles. Dieses Mädchen ist mit 18 aus dem Haus geflohen. Und wer sowas miterlebt hat, oder von den Männern, die sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen können, das muss ein Albtraum gewesen sein. Sie ist geflohen aus ihrem Elternhaus und in die Arme des nächsten Mannes gerannt, der sie ausgenutzt hat. Da bekam sie ein Kind und dann hat er sie verlassen. Sie war gerade 20. Da steht sie als ein Scherbenhaufen auf einer Straße und es gibt keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Sie ist bitter, sie ist böse, sie ist absolut ab von allem, was schön ist. Und da kommt ein junger Mann in ihr Leben hinein, ihr jetziger Ehemann. Und der ist ein gläubiger, gottesfürchtiger junger Mann aus einem gläubigen Elternhaus. Und er hat gesagt, Gott, die Frau, die du mir erwählt hast, ich bin bereit, für sie viel zu tun. Er hat nicht geahnt, was er da gebetet hat. Er hat sie dann über langes Überreden dazu bekommen, dass sie sich schließlich vorstellen konnte, mit ihm eine Ehe einzugehen. Für sie war Ehe sowieso alles ein Albtraum, kann man sich vielleicht vorstellen. Jedenfalls, sie haben eine Ehe eingegangen und dann begann das ganz richtige Nightmare, also der richtige Albtraum. Weil sie war voller Bitterkeit, sie war voller Ablehnung, sie war voller Gefühle der Wut, der Bosheit, sonstiges, was aus ihr hervorkam. Sie sagt, ich war ein einziger explosiver Kessel. David konnte machen, was er wollte und er ist ein ganz ruhiger Mann. Ich war immer am Explodieren. Ich habe ihn beschimpft, ich habe ihn betan, ich habe gegen alle geschimpft. Dann hat sie sich bekehrt, ist wiedergeboren gewesen. Dann war der Pastor schuld an ihrer ganzen Misere. Alle Menschen waren schuld, weil sie nur Böses erlebt hat in ihrem Leben. Und die Liebe, die sie jetzt empfand, die konnte sie nicht annehmen, weil sie nicht wusste, wie das geht. Und schließlich kam sie an einen Punkt, wo sie so schrecklich war, dass sie wirklich gegen alle geschimpft hat, dass Gott zu ihr gesagt hat, Joyce, ich habe mit deinem Mann überhaupt kein Problem. Aber du bist das Problem. Und an dir will ich arbeiten. Und da ist ihr zum ersten Mal aufgegangen, dass sie ein Problem hat. Dass sie falsch war. Und deswegen die Liebe der Menschen nicht empfangen konnte. Und dann begann ein Prozess der Wiederherstellung, in dem sie Gott erlaubte, ihre Gedanken zu erneuern und ihr Leben zu erneuern und mit neuen Gedanken aus dem Wort Gottes und mit der Vergebung, die sie aussprach, soweit sie konnte, begann ihr Leben sich dramatisch zu verändern. Nach einigen Jahren war sie so weit, dass sie einen Hauskreis beginnen konnte in ihrem Hause und hat dort den Menschen von Jesus erzählt. Dieser Hauskreis wuchs so schnell, dass da ein paar hundert Frauen kamen. Das ging dann immer schneller und immer schneller. Jedenfalls, sie bekam eines Tages den Auftrag von Gott, sie soll sich zum Fernsehen wenden. Und dann hat sie das auch gemacht. Beim ersten Mal ging es schief, da hatte sie zu schnell gehandelt. Beim zweiten Mal hat Gott ihr die Tür geöffnet. Dann hat sie im Fernsehen einen Kanal bekommen, wo sie ihr Zeugnis erzählt hat, der Nation von Amerika. Und durch dieses Erzählen ihres Zeugnisses und dieses schlichte Wiedergeben, welche Kraft Gott hat, welche Veränderung er in einem Leben einer Frau, eines Mannes tun kann, ist ihr Zeugnis über Amerika gegangen und sie hat einen Fernsehkanal nach dem anderen bekommen. Sie hat inzwischen 142 Fernsehstationen, die täglich ihre Programme ausstrahlen. Zwei Drittel der Erde werden von ihren Programmen beschallt. Sie hat 72 Bücher inzwischen schreiben können. Sie hat über 1000 Angestellte. Sie hat ein riesiges Unternehmen. Und sie ist eine Frau, die abhängig ist von der Gegenwart des Heiligen Geistes und Gott. Und sie führt heute eine glückliche Ehe mit diesem wunderbaren Mann, der die Jahre mit ihr durchgehalten und gelitten hat. Und sie ist wiederhergestellt und sie sagt, ich habe heute eine Lebensqualität, wie sie wahrscheinlich die meisten Menschen nicht haben als normale Menschen. Weil ich weiß, woher ich gekommen bin. Und ich weiß, wo ich jetzt bin. Und jetzt kommt das i-Tüpfelchen. Ihr Vater hat nie zugegeben, dass er sie missbraucht hat. Er hat auch nie um Verzeihung gebeten. Als er 80 Jahre alt wurde, hat sie ihm ein wunderschönes Haus gekauft, weil er war sehr arm. Er war Alkoholiker. Und hat ihm dieses Haus geschenkt, hat ihm neue Möbel gekauft, hat ihn mit der Mama, die inzwischen ziemlich verwirrt war, in dieses Haus geführt. Er war trotzdem noch ein richtiger Drachen. Er war böse, er war nicht dankbar. Es war alles nicht recht. Und 3 Jahre lang musste sie noch durchhalten. Mit 83 hat er gesagt, Joyce, ich habe dich missbraucht, es tut mir leid. Vergib mir. Zeig mir dein Jesus. Wo ist er? Ich brauche ihn. Mit 83 hat sie ihre Eltern zu Jesus führen dürfen. Was für ein Zeugnis einer Wiederherstellung, einer totalen Veränderung, einer Frau, die das Leben hätte wegwerfen können. Und durch die Gnade Gottes, durch die Fülle dieser Gerechtigkeit, durch die Fülle dieser Liebe, durch die Fülle dieser Vergebung ist ihr Leben heute, was es ist. Eine strahlende Frau von 63 Jahren, die um die Welt reist, die über 150 Hilfscenter aufgebaut hat für Prostituierte, für Arme, für Kranke, für Mütter, die allein sind, für Frauen und Kinder und weiß ich was alles. Die hat also Gefängnisse adoptiert. Sie hat 1 Million Bücher kostenlos in Gefängnisse verteilt. Die Gefangenen hinter den Bars, sie hat uns einen Videofilm gezeigt, haben gerufen, wir sind freier als ihr da draußen. Wir haben Jesus. Und das sind Jungs, die sind für den Todesstuhl verurteilt. Und die wissen, dass Jesus jetzt ihnen die Sünde vergeben hat. Und dass sie Vergebung haben vor Gott. Durch das Zeugnis einer Frau, die Jesus erlebt hat. Die Chance habt ihr alle. Die Chance habt ihr alle. Und Gott will die Fernsehkanäle füllen mit Zeugnissen von Menschen, die sagen, ich war ein absolutes Null. Ein absoluter, nichtswürdiger Mensch. Gott hat mich aufgesammelt, hat mich zurechtgebracht, hat mich wiederhergestellt. Und heute darf ich zu seiner Ehre ihnen sagen und dir sagen, du hast die gleiche Chance. Es ist derselbe Gott, es ist dieselbe Liebe, es ist dieselbe Kraft, es ist dieselbe Wiederherstellung. Er kann alles. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Gib dein Leben ihm, öffne dein Herz ihm. Du bist geschaffen in seinem Ebenbild, zu herrschen, fruchtbar zu sein und zu herrschen. Fruchtbar wirst du durch Verbindung, indem ihr im Weinstock seid. Dann fließt der Saft durch euch. Und herrschen müsst ihr lernen, auch als Deutsche. Denn das, was unsere Vorfahren, besonders der Herr Hitler, falsch gemacht hat, das sollen wir genau ins Gegenteil richtig machen. Wir sollen geistlich herrschen, auf ganz wunderbare Weise. Und Menschen aus der Finsternis ins Licht führen, aus der Gefangenschaft in die Freiheit, aus der Todeszelle in das Leben. Genau das Gegenteil. Der Feind pervertiert alles. Gott hat die Berufung für unser Land gegeben. Nehmt die an, die verloren sind, rettet sie. Lasst uns das tun. Lasst uns diesem Geist Gottes Ruf folgen heute Abend. Und ich möchte an dieser Stelle auch schließen und euch einfach nur ermutigen. Nehmt das, was Gott euch heute Abend gesagt hat, sehr, sehr ernst. Es ist spät genug. Vielleicht können wir einfach einen Moment des Gebetes haben, dass wir ganz ruhig werden vor Gott. Ihr seid alle ruhig, ich weiß, aber dass wir einfach unser Herzen ganz neu ausrichten vor ihm. Herr, ich möchte dir danken, dass du heute Abend gesprochen hast. Ich möchte dir danken, dass du, der du Himmel und Erde in deiner Hand hältst heute Abend, dass du unser Land in deinem Blickfeld hast. Und du hast heute Abend hier die Menschen in diesem Gebäude in deinem Blickfeld. Du willst, dass sie heute Abend neu begreifen. Sie sollen Gefäße sein deiner Herrlichkeit. Sie sollen Menschen werden deiner Vollmacht. Sie sollen Menschen werden, die in deinen Willen den Weg gehen und den Willen ausführen, den du für ihr Leben hast. Sie sollen sich nicht beschränken durch ihre Lebensumstände, denn deine Lebensumstände, Herr, die sind weit darüber hinaus. Du gibst uns den ganzen Himmel, du gibst uns die Freiheit. Du sagst, wir dürfen hinausgehen in die Völker, in die Nationen und dein Wort verkündigen bis an die Enden der Welt. Das ist der Auftrag, den wir haben. Wir sollen fruchtbar sein und wir sollen beherrschen, nämlich die Finsternis beherrschen, aber auch das Leben beeinflussen, im Leben herrschen. Unter deiner Herrschaft. Herr, und ich bete, dass heute Abend hier Männer und Frauen dieses Mandat neu nehmen und ganz neu sich zur Verfügung stellen und das Sorgen sein lassen und all das Sündige sein lassen und das Afterreden bete ich ganz besonders, Herr, dass es uns so leid tut, dass wir das getan haben. Und ich bete, dass du das, was verborgen geredet wurde, alles offenbar machst. Ich befehle es im Namen Jesu, dass dieser Lügengeist sich offenbart und dass alles, was ihm gelogen wurde, im Verborgenen offenbar wird. Damit dein Reich gebaut werden kann in Herrlichkeit, in Einheit, in Gnade und in der Vollmacht, die du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du das heute Abend schenkst. Und ich danke dir, dass die, die heute Abend überführt wurden von dir, dass die jetzt zu deinem Kreuz gehen werden und Buße tun. Und ich denke, dass es nicht notwendig ist, dass ich euch nach vorne rufe, weil ihr seid fast alle hier Christen, die ihr schon viele Jahre unterwegs seid. Aber ich möchte jetzt für einige Minuten Ruhe geben, dass ihr das, was ihr am Kreuz abladen möchtet, heute Abend abladen könnt. Und ich möchte euch noch einmal erinnern, der Herr wartet auf dich. Er wartet darauf, dass du mit ihm wieder in Ordnung kommst. Und das wird dein Leben dramatisch verändern und Generationen beeinflussen. Deine Entscheidung heute Abend hat Einfluss auf Generationen.